ARD.
Die Korrespondenten. Reporter leben in Neu-Delhi.
Für Hirono Sasaki ist es ein ganz besonderer Tag. Sie waren immer meine Quelle des Trostes, deshalb bin ich sehr traurig. Sie kann ihre Emotionen nicht mehr zurückhalten, sie muss weinen. Wie viele Menschen in Japan hat sie eine enge Beziehung aufgebaut, genau zu diesen beiden Pandas, Riri und Shin-Shin. Und deshalb ist es schwer für sie nun, Abschied zu nehmen von den geliebten Bären.
Ein Podcast von NDR Info.
Hallo und Namaste, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier sind
Charlotte
und Peter und wir reden heute über Pandas. Nein, eigentlich reden wir nicht über Pandas, aber ich glaube, ich muss es mal erklären, warum wir eben was von Pandas gehört haben. Die Pandas haben mich getröstet am Wochenende. Das vergangene Wochenende hatte ich Bereitschaft. Und wenn wir Bereitschaft haben hier in Delhi, dann machen wir das nicht nur für Südasien, unser eigenes Berichtsgebiet, sondern auch für Südostasien, das heißt das ARD-Studio Singapur, und für Ostasien, das ist das ARD-Studio in Tokio. Und diese Pandas, die sind tatsächlich in Tokio. Und es ging eben darum, dass diese Pandas Tokio verlassen müssen und deshalb ganz viele Menschen in Japan traurig sind, weil diese Pandas so wichtig sind für Japan.
Ich weiß noch, dass du mir nach dem langen Tag am Samstag eine Sprachnachricht geschickt hast, Peter, und gesagt hast, stell dir vor, ich habe gerade was zu Pandas gemacht. Und man merkte dir richtig an, dass du dich darüber so gefreut hast, weil der Tag war ja eigentlich von einer anderen Nachrichtenlage bestimmt, ne?
Genau, und das ist auch der Grund, weshalb ich mich mit Pandas dann noch beschäftigt habe. Das war natürlich ein Bericht für den ARD-Hörfunk, für die ganzen Radioprogramme in Deutschland, aber es war auch so ein bisschen Selbsttherapie. Es war einfach, um mir was Gutes zu tun, habe ich diesen Bericht gemacht, weil ich die ganze Zeit über die Fluten in Nepal berichtet habe. Und dann irgendwie mal so ein bisschen den Blues bekommen habe und dachte, wir berichten die ganze Zeit über Katastrophen, über Unglücke, über schlimme Dinge aus unserem Berichtsgebiet. Da ist eine Bombe explodiert, da ist ein Berg runtergekommen, da ist eine Stadt überschwemmt, da ist jemand ums Leben gekommen. Das heißt, ich habe in dem Moment gedacht, ich kann doch nicht nur was Schlechtes berichten oder was Schlimmes, sondern ich muss auch mal was Schönes berichten oder was Süßes zumindest. War natürlich auch so ein bisschen traurig mit den Pandas, aber es war schön.
Wir können ja vielleicht am Ende dieser Folge dann noch das Ende deiner Panda-Geschichte einspielen, wenn wir jetzt nur den Anfang gehört haben. Und deswegen haben wir ja gedacht, dass wir heute mal wirklich darüber sprechen, mit was für Themen wir hier konfrontiert sind in einer Region, die einfach ja schon sehr krisenreich ist. Und ich habe mich vorhin mal an unser Radioarchiv gesetzt. Also wir haben ja hier dieses Schnittprogramm, wo alle unsere Beiträge drin landen. Und wir haben ja unsere Länder aufgeteilt. Also ich konnte dann in den Afghanistan-Ordner, in den Pakistan-Ordner. Und ich habe dann einfach mal kurz was zusammengestellt, die Nachrichtenminuten, die wir hier immer so produzieren.
Streitkräfte der Taliban beschießen pakistanische Soldaten jenseits der Grenze.
Tausende Menschen werden die Nacht nach den schweren Erdbeben jetzt in Nothilfelagern verbringen, denn die Erdstöße, sie dauern weiter an.
Es war gegen 3:30 Ortszeit, als die beiden Busse von großen Steinbrocken getroffen wurden, auf einer Fernstraße gut 100 Kilometer westlich der Hauptstadt Kathmandu.
Auch 4 Tage nach den heftigen Sturzfluten im Norden von Afghanistan suchen Menschen noch immer nach ihren vermissten Angehörigen.
Das Flugzeug hatte kurz abgehoben, kippte dann über die rechte Tragfläche ab und geriet beim Aufschlag sofort in Brand.
Ja, Peter, irgendwie schon ganz schön heftig, wenn man das in so geballter Form hört, diese Themen, mit denen wir uns hier schon fast jeden Tag beschäftigen.
Genau, also wir schauen ja, was ist aktuell, wir schauen, was ist eine Nachricht und wir haben hier gefühlt und ich glaube auch tatsächlich in dieser Region überwiegend Nachrichten, die schlecht sind. Es hieß lange im Nachrichtengeschäft, only bad news is good news, also nur schlechte Nachrichten funktionieren überhaupt als Nachrichten und die Leute hören hin. Aber ja, das macht es ja auch nicht besser. Und es ist tatsächlich so, wir haben ganz, ganz viele Katastrophen, größere Katastrophen auch in dieser Region, über die wir eben ständig berichten. Und das ist etwas, womit wir umgehen müssen, worüber wir nachdenken müssen, wo wir auch drüber nachdenken müssen, wie transportieren wir das? Und wo wir natürlich auch uns fragen, gibt es da noch was anderes, was wir berichten können? Also das ist, glaube ich, schon ein ziemlich komplexes Thema für uns als Corys hier in Südasien.
Ja, man hat es ja auch gerade in diesem Zusammenschnitt gehört. Also es geht um Anschläge, die Taliban, Grenzgebiet, Afghanistan, Pakistan, dann immer wieder wirklich so Klimakatastrophen. Also ich kann mich auch noch erinnern, dass du ja in Pakistan warst, als der ganze Süden von Pakistan komplett überschwemmt war, also ich glaube mehr als ein Drittel des Landes. Dann jetzt zuletzt die Erdrutsche in Nepal, die du eben am Wochenende hattest. Das sind genau die Themen, die dann auch in Deutschland zu lesen sind und die wir deswegen auch berichten. Oder vielleicht können wir genau auch darüber nochmal sprechen, auch gerade für Menschen, die eben nicht Journalistinnen und Journalisten sind, wie wir dann eigentlich Themen auswählen.
Genau, weil wenn wir die ganze Zeit nur solche schlechten Nachrichten haben, dann führt es zu zwei Sachen. Ich habe gerade die Fachbegriffe nachgelesen, deshalb muss ich die jetzt mal hier bringen. Und zwar Doomscrolling heißt der eine und News Avoiding heißt der andere. Doomscrolling, das ist sozusagen, wenn man bis in die Nacht hinein im Prinzip die Nachrichtenticker verfolgt und Live-Blogs zum Krieg, zu Katastrophen, zu solchen Ereignissen und so richtig reingezogen wird, immer tiefer und es einen dann auch immer weiter runterzieht. Und News Avoiding kann man sich vielleicht auch selber übersetzen, das Vermeiden von Nachrichten, dass man überhaupt Nachrichten nicht mehr hören will. Ich glaube, das ist vielleicht sogar häufiger, dass viele Leute sagen, auch in meinem Umfeld sagen Leute, ich will die Nachrichten gar nicht mehr anmachen, da ist ja eh nur Schlechtes. Das zieht mich eh nur runter, das macht nur schlechte Laune, ich werde depressiv. Also insofern mache ich das erst gar nicht. Und mit sowas müssen wir hier auch umgehen als Corys.
Ja, wahrscheinlich kommt es genau auch immer auf die Mischung an, aber ich finde es schon krass, dass es allein Begriffe dafür gibt. Also erst gab es, glaube ich, News Fatigue, also dass man nachrichtenmüde ist, und dann News Avoidance ist natürlich der nächste krassere Schritt, die nächste Eskalation, dass eben Menschen gar nicht mehr zuhören. Und deswegen glaube ich, ist halt die Mischung so wichtig, dass man eben nicht nur über Krisen berichtet. Aber ja, wir berichten eben natürlich jetzt schon über diese Region. Und wenn dann zum Beispiel die Meldung kommt von einem Flugzeugabsturz, dann würden wir uns wahrscheinlich selten dazu entscheiden, es nicht zu berichten, oder?
Ja, es gibt Kriterien, die wir haben. Manche Kriterien sind relativ fix. Da sind sich die meisten, die eben Nachrichten machen, die Nachrichten schreiben, die berichten auch einig. Und es gibt welche, die sind so ein bisschen variabel. Da muss man dann auch selber entscheiden. Und beim zivilen Flugverkehr, da ist es so bei der Zivilluftfahrt, das ist grundsätzlich ein Thema, was weltweit interessiert. Das liegt daran, dass viele Menschen fliegen. Das liegt daran, dass die Flugzeuge, die eingesetzt werden weltweit, ja immer wieder die gleichen sind. Das heißt, es geht im Zweifelsfall um eine Boeing, um einen Airbus, es geht um kleinere Maschinen, es gibt Regionalmaschinen, die hier auch viele eingesetzt werden. Zuletzt eine ATR in Nepal, eine ATR wird auch in Europa noch geflogen. Das heißt, das sind natürlich Dinge, die interessieren Leute im Zweifelsfall, weil man wissen will, ist irgendwas mit dem Flugzeug oder war das nur schlecht gewartet oder war es ein Pilotenfehler oder sowas. Und Flugunfälle sind immer interessanter. Wir hatten letztes Jahr zum Beispiel einen Flugunfall, der war wie alle Flugunfälle schrecklich, aber der war deshalb auch besonders in Nepal, in Pokhara. Ein Flug von Kathmandu, von der Hauptstadt nach Westen, nach Pokhara, da wurde gefilmt aus der Maschine heraus und zwar live übertragen bei Facebook. Das war meines Wissens der einzige Flugzeugabsturz, den auch keiner überlebt hat, wo jemand in den letzten Minuten noch gefilmt hat und das eben, weil die Maschine so niedrig war, auch tatsächlich dann über ein Mobilnetzwerk rausging, übers Internet. Und es aufgezeichnet wurde und es dann weltweit verbreitet wurde. Und natürlich sind es solche Beigeschichten sozusagen, die eine Berichterstattung dann noch relevanter machen, wo man dann sagt, ja, da machen wir auf jeden Fall einen Bericht drüber.
Genau, gerade wenn es solche Bilder gibt und wir dann in dem Falle wussten, das verbreitet sich gerade auch über die sozialen Medien und deswegen ist auf einmal das Interesse ja da in Deutschland und deswegen müssen wir jetzt darüber auch berichten. Wir können ja mal auch so einen Fall durchspielen, wie wir eigentlich dann arbeiten. Also oft ist es ja so, wir haben einen ganz normalen Tag und auf einmal kommen dann diese ersten Meldungen. Entweder sie laufen über den Fernseher, den du ja sehr oft anhast, Peter. Mich stört es ja oft, aber ich habe sofort auf dem Handy natürlich diese Push-Nachrichten. Dann checken wir die Agenturen. Aber was, glaube ich, viele sich fragen, wie wir dann wirklich an Informationen auch kommen, die wir dann auch für glaubwürdig halten.
Ja, das ist natürlich nicht einfach, gerade in den ersten Minuten, in der ersten Stunde von irgendeinem größeren Unglück, von irgendeiner größeren Katastrophe. Im Prinzip muss man erstmal sich ein Bild machen, wo ist das? Also das Einfachste, was man machen kann, ist, dass man zum Beispiel am Computer Google Maps aufmacht oder Google Street View sogar, wenn es das gibt. Das heißt Straßenansichten und man schauen kann, wie sieht's da aus. Natürlich überlegt man gleichzeitig, war ich da schon mal? Oder ich gehe zu dir rüber und frage dich, warst du da schon mal? Ich weiß es vielleicht schon und sag, wie sieht's denn da aus? Was gibt's denn da Besonderes? Ich muss mir das erstmal vorstellen können. Weil wenn ich einen Text lese, dann ist es noch relativ abstrakt. Wenn ich aber auf eine Landkarte gucke, dann habe ich schon eine Vorstellung davon. Wir brauchen jetzt nicht unbedingt einen Computer. Wir haben hier auch Landkarten an der Wand in unseren Büros hängen. Da gucken wir auch gleich, wo ist das in einem Land? Wo ist das in Nepal, wo ist das in Pakistan, in Afghanistan, in Indien? Das heißt, das ist schon mal etwas Wichtiges, dass man sich ein bisschen mehr vorstellen kann, dass man ein bisschen mehr einordnen kann. Ist es oben in den Bergen? Ist es weiter unten in der Ebene? Nepal hat auch eine Ebene. Und ist es irgendwie hier in Nordindien oder irgendwo in den Tropen? Das sind Sachen, die einfach wichtig sind. Die helfen mir sehr, mir das vorzustellen. Und der nächste Schritt ist dann, was haben wir sonst noch an Informationsquellen? Und da haben wir ja einige. Da haben wir natürlich Leute, die in den Ländern sind, also Kolleginnen und Kollegen, die für uns arbeiten, die wir anrufen können. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch nationale Medien. In Kathmandu zum Beispiel gibt es Nachrichtenseiten, die sehr zuverlässig sind in Nepal. Das gibt es in den anderen Ländern auch. Und auch da kriegen wir dann Informationen her.
Genau, ich weiß noch, dass wir beide dann relativ schnell auch bei der Kathmandu Post geguckt haben. Und Twitter ist ja auch dann noch so eine Quelle, wo man sich eben versucht, immer mehr die Informationen zusammenzusammeln und dann sich ein möglichst akkurates Bild zu machen von dem, was da passiert ist. Und es gibt natürlich auch noch Fernsehsender, was in dem Fall von diesem Flugzeugabsturz wirklich interessant war, weil ich weiß dann noch, dass du relativ schnell überlegt hast, okay, was könnte denn der Grund sein, warum dieses Flugzeug wirklich abgestürzt ist?
Genau. Und es gibt also auch in den Ländern, auch in Nepal gibt es Nachrichtensender, die dann auch übers Internet aufzurufen sind, die streamen da. Das heißt, auch das können wir uns anschauen. Da gab es auch gleich Videos von diesem Flugzeugabsturz, also wie das Flugzeug abgehoben hat und eben, wie wir es gehört haben, so abgekippt ist. Das ist wichtig. Ich brauche sowas auch zum Beschreiben. Und wenn wir irgendwas beschreiben sollen, irgendwas erklären sollen, dann ist es gut, wenn wir eine bildliche Vorstellung haben, wenn wir eine räumliche Vorstellung davon haben. Und das, darum geht es ja auch. Wir gucken dann Bilder an von Hochwasser zum Beispiel, jetzt am Wochenende. Natürlich schaue ich mir das an und schaue, wie sieht das denn aus und beschreibe es dann, weil darum geht es ja. Ich kann da nicht gleich sein. Gerade bei Katastrophen können wir können uns da nicht hinhexen, wir können uns nicht hinbeamen. Und oft ist es so, gerade in unserem Berichtsgebiet, dass wir erst ein Visum brauchen und das kriegen wir auch gar nicht so leicht. Das heißt, wir müssen uns aus der Entfernung eine Vorstellung machen mit allen Bildern, mit allen Informationen, die es gibt, mit allem, was irgendwie in dem Moment zu kriegen ist und natürlich mit dem, was wir schon haben, was wir kennen, wo wir waren. Das heißt, dass wir da ein Gesamtbild haben, das wir dann eben auch in der Berichterstattung vermitteln.
Ja, über Krisen berichten hat ja auch so einen gewissen Automatismus fast schon, auch wenn man öfters über solche Krisen berichtet. Und Sprache ist aber ja einfach immer wichtig. Und achtest du da in besonderer Weise drauf, dass man nicht immer so sehr dieselben Phrasen verwendet? Weil das ist ja auch immer, da geht es ja oft einfach auch um Menschenleben, die da betroffen sind und dass man da einfach aufpasst, ne?
Ja, ich bin jetzt ein klein bisschen länger hier schon und ich habe häufiger mal das Gefühl, wenn ich über irgendetwas berichte, gerade so wenn es Bombenanschläge sind, dass man immer wieder an die gleichen Sätze kommt und immer wieder so ähnlich erzählt und dass das irgendwie austauschbar wird. Und das ist so ein Warnzeichen, dass man sagt, ja, kann man das nicht irgendwie anders beschreiben? Gibt es denn irgendwie nochmal einen neuen Zugang dazu? Kann man das anders vermitteln? Das ist etwas, was mir auffällt. Und gleichzeitig ist es wichtig, die Sprache bei solchen Ereignissen. Da muss man, glaube ich, sehr, sehr drauf achten. Und wir haben hier, unsere erste Quelle sind Nachrichtenagenturen. Die machen das sehr nachrichtlich eben, wie es schon heißt. Ja.
Also distanziert, ne? Das klingt oft alles sehr nüchtern.
Genau, das ist ein bisschen distanziert, das ist nüchtern, das ist auch sehr formal. Die wollen auch immer sehr an dem dranbleiben, was zum Beispiel irgendwelche Sprecher sagen, irgendwelche Beamten sagen, irgendwelche Leute von der Feuerwehr, von Behörden, die irgendwie etwas zu einem Ereignis sagen. Wir kennen das ja auch in Deutschland. Ich will jetzt nicht den Polizeisprecherinnen und Sprechern zu nahe treten, aber da gibt es natürlich welche, die das sehr plastisch vermitteln können und die sehr die so eine gesprochene Sprache auch verwenden. Und dann gibt es welche, da merkt man, die lesen irgendwie so eine Erklärung fast vor. Ja, die haben die irgendwie auswendig gelernt und es hört sich dann sehr merkwürdig distanziert an. Und so ist es in unserer Region auch. Und deshalb ist es für uns einfach wichtig, das zu übersetzen, das in eine Sprache zu übersetzen, die zugänglich ist. Und beim Radio ist es noch mal wichtiger, weil beim Radio muss man es ja irgendwie beim ersten Mal hören kapieren. Es gibt so dieses Texten fürs Sprechen. Das Texten fürs Radio, das heißt, dass es zugänglich ist, dass es nah an der gesprochenen Sprache ist, ohne jetzt irgendwie umgangssprachlich unbedingt zu werden, aber einfach so, dass man es beim ersten Mal versteht.
Ja, das sagen wir ja öfters, auch wenn wir unsere Skripte gegenlesen. Ja, wie würdest du es mir denn erzählen? Also es ist ja genau immer dieses, dass man es eben nicht so verquast beschreibt, sondern einfach in möglichst einfacher Sprache, die man sofort eben versteht.
Genau, da gibt es solche Sachen wie Maßnahmen ergreifen. Ja? Maßnahmen ergreifen, da stellen sich mir schon die Nackenhaare auf, wenn ich das höre. Wenn jemand Maßnahmen ergreift, will er etwas tun, dann sage ich einfach, er wird was tun. Ja? Und bevor ich irgendwie so gestelzte Sprache verwende, überlege ich mir halt einfach, wie kann ich es denn einfacher ausdrücken, dass es jemand versteht. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Also Worthülsen, Phrasen, alles irgendwie nochmal auf den Prüfstand, weil damit ist niemandem genützt. Das ist zwar einfach, da einfach Copy and Paste zu machen und das dann im Radio vorzulesen, aber es ist einfach nicht schön und die Leute verstehen es auch nicht. Und es gibt auch noch eine weitere Sache, die bei diesen Texten, glaube ich, wichtig ist. Gibt's das, also hast du dieses Gefühl nicht auch manchmal, dass man Sachen eigentlich erzählen will und dann wieder denkt, ah, wie wirkt es denn auf die Leute? Verschreckt es die nicht? Und es gibt noch was weiteres und das ist die Frage, was sagt man eigentlich? Wie beschreibt man etwas? Und es gibt Sachen, die will man eigentlich gar nicht beschreiben. Ich weiß nicht, kennst du es nicht auch, dass du irgendwie so ein Ereignis hast und es sträubt sich alles in dir, das wirklich so zu beschreiben, was da passiert ist?
Ja, das ist ja genau diese Frage, gerade dieser sensible Umgang mit Sprache. Ich weiß, dass Lea und ich sehr viel darüber gesprochen haben, gerade in der Woche, wo es hier vor allem um diese wirklich schlimme Vergewaltigung und den Mord an dieser jungen Ärztin in Kolkata ging, wo man sich wirklich fragt, selbst wenn man Details liest, wie diese junge Frau ermordet wurde, wie bildhaft kann man das wirklich beschreiben oder reicht es manchmal auch gerade aus journalistischer Sicht, das nur anzudeuten, weil natürlich kann das Menschen erwischen, die da gerade zuhören, die einfach nur das Radio eingeschaltet haben und auf einmal hören sie dann so eine brutale Darstellung und das finde ich extrem wichtig und da gibt es natürlich dann so eine Möglichkeit, so eine Triggerwarnung auszusprechen, also kurz zu sagen, so, ich beschreibe gleich was, wenn Sie kurz nicht hinhören möchten, machen Sie das Radio kurz leiser. Oder man hält es halt doch recht oberflächlich, weil das ist genau, finde ich, die journalistische Verantwortung, dass man das nicht einfach so raushaut, ohne jeglichen Filter.
Das mit der Triggerwarnung fand ich total spannend. Das hat Lea ja auch gemacht bei dem Gespräch mit, ich glaube, mit dem Deutschlandfunk war das. Und ich habe dann schon mal erst überlegt, so, und da dachte ich, ja, also irgendwie Triggerwarnung und mir dann zu sagen, jetzt lieber leiser drehen und so. Ich glaube, also erstens mal finde ich das wirklich eine gute Idee. Also ich habe überlegt und bin dann zu diesem Schluss gekommen. Am Anfang war ich so ein bisschen ratlos, weil ich glaube tatsächlich, dass Leute verschreckt werden durch sowas, dass die irgendwie verstört werden auch manchmal durch Beschreibungen. Und so geht's mir ja auch manchmal. Ich will es gar nicht hören, ich will mir eigentlich die Ohren zuhalten. Und da finde ich es gut, wenn mir das jemand vorher sagt. Und ich glaube, das ist auch vielleicht so ein bisschen eine Generationensache, weil so Triggerwarnungen, die sind ja erst so in den letzten Jahren aufgekommen. Die vor 10, 15, 20 Jahren gab's das nicht. Das heißt, also eigentlich müsste man sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen und auch fragen, wie geht man eigentlich selber damit um? Aber ich glaube schon, dass ein weiteres Element auch noch ist, dass man über seine eigene Sprache nachdenkt und darüber nachdenkt, wie explizit beschreibt man denn ein Ereignis? Wie explizit zum Beispiel diese Woche? Wir haben ja auch noch ein bisschen die Kollegin in Singapur unterstützt, Jennifer Johnston. Und gestern war gerade ein Busunfall in Bangkok, ein ganz schrecklicher, wo viele Schülerinnen und Schüler ums Leben gekommen sind in einem brennenden Bus. Und wenn man das hört schon, dieses Ereignis, dann weiß man, man will eigentlich so Details gar nicht dazu hören. Und ich bin eigentlich dazu übergegangen, dann eben keine Details zu schildern, sondern eher zu sagen, schrecklich, grausam, sonst wie. Das sind Dinge, da weiß jeder, aha, da verbindet man auch was Emotionales damit und auch eine Vorstellung davon, Aber es ist noch ein bisschen gebremst und es wird einem der volle Schrecken, die volle Grausamkeit eines solchen Ereignisses nicht aufgedrängt. Und ich glaube, das sollten wir tun, dass wir das eben den Menschen nicht aufdrängen in der Berichterstattung, sondern nur vermitteln, dass es eben schlimm war.
Und gerade natürlich auch in den Nachrichten, das ist ja auch so eine Form, wo man immer einfach auch eine gewisse Distanz hat, anders als jetzt in einem Talk, da kann man nochmal ein bisschen persönlicher sprechen. Das ist bei uns ja auch immer wichtig. Zum Thema Quellen können wir vielleicht ja auch noch sagen, wie wir uns eigentlich informieren und wie wir uns ein Bild machen. Da haben wir ja immer so die Devise Genauigkeit vor Schnelligkeit, ne? Selbst wenn wir einen Breaking News Fall haben, dass wenn wir etwas nicht genau wissen, dass wir es im Zweifel dann weglassen und nichts sagen, bevor wir eben vielleicht eine Falschmeldung raushauen.
Naja, sagen wir mal so, wir skalieren es so ein bisschen. Also das eine ist, es ist eine sichere Nachricht und das andere, es ist ein absolutes Gerücht. Und ich glaube, es gibt schon eine Skala dazwischen. Und bei den Sachen, wo man sagt, da gibt es einige Anhaltspunkte dafür, dass das stimmen könnte, oder es ist etwas, was ein seriöses Medium berichtet oder was mehrere seriöse Medien berichten, da muss man dann im Zweifelsfall dazu sagen, berichtet die Kathmandu Post zum Beispiel oder berichtet Tolo News in Afghanistan, so, wo man sagt, wer das berichtet und wo man damit auch vermittelt, man gibt diesem Sender oder dieser Nachrichtenwebseite so eine gewisse, man billigt der so eine gewisse Seriosität zu und diese Nachricht, ja, die könnte stimmen und deshalb sagen wir das und deshalb berichten wir drüber. Das heißt, dann nehmen wir aber so ein bisschen Distanz noch zwischen die Nachricht und uns, weil wir sagen, die berichten das. Wir können es nicht überprüfen. Und manchmal ist es eben auch so, es gibt Berichte, da müssen wir ganz klar dazu sagen, das wird so berichtet hier in der Region, aber wir können es nicht überprüfen. Das ist gerade, sehen wir ja auch gerade im Nahen Osten, diese ganzen Kriegsberichte, da wird dann eine Seite behauptet das. Man kann es aber nicht wirklich überprüfen. Man kann nur sagen, die sagen das und dann müsst ihr euch selber vielleicht auch eine Meinung bilden, ob er dem jetzt mehr oder weniger Glauben schenkt.
Jetzt erzählen wir so über die ganzen Krisen und Kriege, Anschläge, Katastrophen, über die wir schon berichtet haben. Das hat ja schon sowas von einer gewissen Routine, dass wir das schon natürlich schon gewohnt sind. Ah, da kommt eine Breaking News. Ich glaube, man ist jetzt nicht mehr so auf einem Adrenalin-Level wie vielleicht früher, kommt aber natürlich auf die Nachricht an, ne? Und was würdest du denn sagen, was war so bisher das krasseste Erlebnis für dich, wenn es um Berichterstattung geht hier im Studio Delhi?
Ja, ganz sicher die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan. Das hat sich so langsam aufgebaut über mehrere Tage. Damals war ja noch Silke Dietrich hier und Silke hat zu diesem Zeitpunkt war sie in Urlaub und zwar hier im Land, glücklicherweise nicht sehr weit weg. Es war auch alles abgesprochen und natürlich konnte man nicht absehen, was da draus wird. Das heißt, das war so Anfang, Mitte August 2021 und ich kann mich noch gut daran erinnern, damals habe ich jeden Tag neue Städtenamen in Afghanistan gelernt, weil die Taliban ja dieses Land so langsam aufgerollt haben sozusagen. Die sind so im Uhrzeigersinn, sind die vorgedrungen und Richtung Hauptstadt Kabul und das war dann ein Sonntag. Und plötzlich hieß es, die sind in der Stadt. Und das war natürlich die absolute Breaking News. Das war die Spitzennachricht auch weltweit an diesem Tag. Und ja, da muss man sich dann halt sortieren. Das ist ja auch so bei solchen Breaking News. Wir müssen gucken, was wir machen. Wir haben so viele Radioprogramme, die was von uns haben wollen. Das heißt, wir müssen schauen und wir haben ja da auch Absprachen, was wir in welcher Reihenfolge machen. Das erste ist, wir machen eine Nachrichtenminute für das sind diese kurzen Reporterberichte, die ihr immer um voll oder um halb hört in den Nachrichten. Die sind dann irgendwie so 40, 50 Sekunden lang, heißen zwar Nachrichtenminuten, sind aber meistens kürzer. Dann machen wir ein F1A, das ist eine Frage, eine Antwort. Das heißt, das ist diese Nachrichtenminute noch so ein bisschen anders erzählt. Das wollen Sender, dass man das in so einem anderen Habitus erzählt. Als würde ich es eben dir erzählen. Ne? Die Frage ist meistens, was ist da los? Und wir sagen dann, was da los ist. Und dann muss man eben weitermachen. Und man muss sich eben zwischendurch auch immer wieder Informationen holen. Das heißt ja, das ist ja kein statisches Ereignis. Es passiert ja immer was. Es gibt immer neue Informationen. Und das ist, glaube ich, so das Herausforderndste. Solche Situationen irgendwie zu meistern. Die Information muss genau sein, die Information muss richtig sein, das, was man nicht genau weiß, auch zu kennzeichnen. Das sind alles ganz wichtige Dinge und das unter einem großen Druck, in einer großen Schnelligkeit. Das sind die herausforderndsten Situationen und diese Machtübernahme der Taliban, die war sicher ganz oben hier bei mir.
Ja, du hast es erwähnt, dieser Druck, den man ja hat, den ich ja auch kenne, wenn man eben dann berichtet. Ich weiß noch, als ich über dieses Erdbeben berichtet habe in Japan Anfang dieses Jahres, da ist man dann wirklich auf so einem Adrenalin-Level. Und bei mir waren das dann 3-4 Tage, aber bei euch waren es ja, glaube ich, über 3 Wochen. Wie hast du das denn durchgestanden?
Das darfst du mich jetzt 3 Jahre später nicht mehr fragen. Also ich habe es irgendwie durchgestanden. Es war tatsächlich, da gab es irgendwie keine Wochenenden. Es gab auch irgendwie den deutschen Tag und den indischen Tag, weil man ist im Prinzip früh morgens in Indien aufgestanden. Irgendwann bist du dann in der deutschen Zeit, das ist 3,5 Stunden zurück und du guckst nur ja noch auf die deutsche Uhr. Wir haben das ja schon mal gesagt, wir haben hier eine deutsche Uhr und eine indische Uhr und dann guckst du eben und bist immer in der deutschen Zeit und schaust dann, ja, jetzt musst du was für die Frühprogramme machen, jetzt für die Mittagssendungen, jetzt für die Nachmittagssendungen. Und dann bist du mit den Nachmittagssendungen durch und es ist 18 Uhr und du guckst auf deine indische Uhr und es ist schon 9:30. Und so geht das dann eben über Tage und so ging das in dem Fall über Wochen. Man hält es irgendwie durch und man ist schon sehr auf Adrenalin und danach ist man einfach super müde, geht ins Bett. Das ist wirklich nur einmal ein bisschen schlafen und dann wieder weiter.
Ich habe ja auch festgestellt, reden oder den Tipp hatte ich auch von anderen ehemaligen Korrespondenten bekommen, dass man einfach viel redet, auch im Team, ne, darüber, was man erlebt hat. Ich finde auch gerade, wenn man von Reisen zurückkommt, dass man erzählt, was man erlebt hat. Und ich war ja auch vor fast einem Jahr in Afghanistan, als dieses große Erdbeben war im Westen, in Herat. Da habe ich dann ein Live-Gespräch gemacht mit der Tagesschau, mit Tagesschau 24. Und stand dann da vor so Zelten mitten in Herat, wo die Menschen zu sehr Angst hatten, wieder in ihren Häusern zu übernachten, weil alle Häuser wirklich Risse bekommen hatten, weil das Epizentrum war zwar außerhalb der Stadt, aber trotzdem alle Häuser auch in Herat hatten diese Risse und waren halt höchst einsturzgefährdet. Und da habe ich dann eben ein Live-Gespräch gemacht mit Tagesschau 24 und wir können ja mal kurz reinhören.
Unsere Korrespondentin Charlotte Horn ist in der Erdbebenregion, genauer in der Provinzhauptstadt Herat. Charlotte, wir haben schlimme Bilder jetzt gerade gesehen. Wie ist die Situation nach dem Beben von gestern?
Ja, ich stehe hier gerade in der Stadt Herat. Hinter mir sieht man es vielleicht. Die Menschen schlafen inzwischen draußen schon seit 10 Tagen, muss man sagen. Und seit gestern sind es noch viel mehr, weil das Beben war auch hier so stark, dass sie gesagt haben, sie trauen sich nicht mehr in die Häuser.
Und ich weiß noch, wie intensiv diese Zeit war und als Korrespondentin dort unterwegs zu sein. Man ist die ganze Zeit auf so einem hohen Energielevel und jeder Tag ist wahnsinnig lang, weil man natürlich tagsüber unterwegs ist. Dann kommt man abends ins Hotel, bereitet den Beitrag vor für den nächsten Morgen, macht dann auch viele Live-Gespräche. Und ich weiß noch, dass ich es wirklich gut fand, auch zurückzukommen. Und da war Astrid Korall hier, deine Vertretung, und einfach viel zu erzählen, auch im Team zu erzählen. Weil das finde ich irgendwie auch nochmal ein wichtiges Thema, wie wir selber damit umgehen, mit diesen extremen Situationen, weil es ja schon Themen sind, die schon auch belasten können. Ne?
Genau, ich glaube, das ist eine wichtige Überlegung. Wir sind ja nicht nur Durchlauferhitzer, wir beschäftigen uns ja auch damit. Wir beschäftigen uns mit diesen Unglücken, mit diesen Katastrophen, mit diesen Bombenanschlägen, mit allem, was hier an Schlimmem passiert in dieser Region. Und es lässt uns nicht kalt. Es lässt uns nicht kalt, auch wenn wir vielleicht damit während der Arbeit ganz sachlich umgehen. Aber ich kann mich auch dran erinnern, dass man hier mal, dass hier auch mal Tränen geflossen sind, dass hier, dass es auch die Menschen hier, die hier arbeiten, nicht kalt lässt und nicht unemotional lässt. Und auch wenn wir viele dieser Krisen, also in dem Fall warst du in Herat, hast es gesehen, ich war ja vorher bei einem anderen Erdbeben, das nimmt einen natürlich noch viel mehr mit. Auch wenn wir viele dieser Krisen hier aus dem Büro berichten, weil es eben gerade akut passiert. Es ist etwas, was uns nicht kalt lässt, gerade wenn ich so an Flugzeugunglücke denke. Wenn man sich das dann anschaut und wenn man überlegt, was da passiert ist in dem Moment und so und was mit den Menschen passiert ist, was die wohl gedacht haben in dem Moment und gefühlt haben, das ist nichts, was einen einfach so kalt lässt und wo man dann wieder zum nächsten übergeht.
Ja, bei all diesen schweren, krassen Themen finde ich ja auch immer wichtig, dass man, selbst wenn man in einem Erdbebengebiet unterwegs ist und berichtet, vielleicht auch versucht, so kleine Lichtblicke rüberzubringen. Weil überall sind Menschen, überall passieren auch kleine, überraschende, positive Momente. Und das habe ich zum Beispiel selber erlebt in diesem Erdbebengebiet, wo ich auf einmal in einem Dorf war, wo mir der Dorfälteste erzählte, ja, hier haben einfach viele Menschen überlebt, weil zu dem Zeitpunkt des Erdbebens waren viele Männer gerade mit so einer Wasserleitung beschäftigt und viele Frauen waren draußen bei der Zwiebelernte. Und ich saß da und dachte, ah ja, genau solche Momente gibt es natürlich auch in dieser Riesenkatastrophe des Erdbebens, aber dass man eben trotzdem auch das rüberbringt, dass man eben zeigt, es ist nicht nur schwarz-weiß, sondern es gibt eben auch diese Zwischentöne, auch bei so einer großen Krise.
Absolut. Und selbst wenn es das mal nicht gibt, es geht ja auch darum, nicht nur, dass wir irgendwelche Katastrophennachrichten verbreiten, sondern im Zweifelsfall auch nachhaltiger berichten und dann fragen, was ist denn draus geworden? Was hat man den Menschen geholfen? Ist es denn besser geworden? Wie geht's denn da weiter? Welchen Hintergrund hat das? Zum Beispiel bei den Fluten in Nepal die Frage, was hat der Klimawandel damit zu tun? Ja, das sind alles Dinge, die das auch nochmal relevanter machen, die das nochmal jenseits der schrecklichen Nachricht auch nochmal wichtiger machen. Weil es geht ja auch darum, dass wir hier Verständnis für diese Region, für die Menschen in dieser Region wecken und das Ganze eben auch am Leben erhalten. Und auch bei einem Flugzeugunglück gibt's eben eine Untersuchung, dann kann man feststellen, was war es denn? Und dann ist es etwas, gerade im Luftverkehr, Unglücke führen dazu, dass wieder Verbesserungen eingeführt werden, dass Dinge nicht mehr getan werden, die man vorher getan hat, die zum Unglück geführt haben. Also das sind auch wichtige Dinge und das ist auch im Sinne einer nachhaltigen Berichterstattung wichtig für uns.
Ja, und bei all den Krisen gibt es natürlich, wie wir schon gehört haben, auch schöne Themen. Deswegen würde ich sagen, wir hören uns gleich einfach zusammen das Ende deiner schönen Panda-Geschichte an, Peter. Und schreibt uns gerne, wie immer, auch was ihr jetzt für Gedanken hattet beim Zuhören. Wenn ihr Themenvorschläge habt, Anregungen, schreibt uns gerne an neudeli@ndr.de, an neudeli@ndr.de. Und ja, wir wünschen euch eine schöne Woche und ja, für heute sagen tschüss.
Peter.
Und Charlotte.
Und jetzt kommen noch Riri und Shanshan. Schon als die Pandas aus China eintrafen, waren sie sehnsüchtig erwartet worden. Denn zu diesem Zeitpunkt 2011 gab es schon mehrere Jahre lang keine Pandas mehr in dem Zoo. Dabei waren die Tiere schon immer extrem beliebt. Machiko Seki sagt, sie sei schon als Kind hier gewesen. Es waren meine Eltern, die mich früher schon zu den anderen Pandas hier mitgenommen haben. Dann bin ich mit meiner Schwester hierher gekommen, als Riri und Shinshin 2011 ankamen. Seither bin ich süchtig nach Pandas. Riri und Shinshin sind schon beide 19 Jahre alt. Und wegen ihres Alters leiden sie unter hohem Blutdruck. Deshalb sollen sie nun eben vorzeitig zurück in ihre Heimat China zur medizinischen Behandlung. In freier Wildbahn kann man die Pandas nur im Südwesten Chinas erleben. Sie sind seit langem vom Aussterben bedroht, mehr als die meisten anderen Tierarten auf der Welt.
Es gibt Recherchen, die uns nicht mehr loslassen. Und Geschichten, die uns tief berühren. Bei 11KM, der Tagesschau-Podcast, erlebt ihr diese Momente täglich.
Das ist eben das Krasse, dass dieser Bürgerkrieg jetzt 15 Jahre her ist und Junitas Mann ist seit 16 Jahren verschwunden. Sie hat ihn nicht wiedergefunden. Sie hofft immer noch, dass er irgendwo auftaucht, dass er vielleicht irgendwo im Geheimen irgendwo gefangen gehalten wird. Und das ist natürlich psychologisch, mental Wahnsinn, nicht zu wissen, was passiert ist mit ihrem Mann.
Von Montag bis Freitag hört ihr täglich ein neues, tiefgründiges Thema. Wir tauchen ab in aktuelle Nachrichten und erzählen euch spannende, hintergründige Stories. Gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten der ARD. Bewegende Geschichten, aktuelle News-Stories und investigative Recherchen. Das ist 11KM, der Tagesschau-Podcast. Zu Hause sind wir in der ARD-Audiothek. Und ihr hört uns überall da, wo es Podcasts gibt.